Aufbruch. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Diesen Satz, den kennen manche von uns ja aus dem Gedicht von Hermann Hesse, Stufen. Und wenn wir hier so hineinschauen, wenn wir uns das so vergegenwärtigen, wie die Vegetation jedes Jahr neu beginnt, wie so Anfänge so gestaltet sind, dann ist es ja so, dass uns das so vor Augen ist. Ein viel zitiertes Gedicht im Übrigen, was man bei vielen Pastoreneinführungen hört und manchmal auch bei Verabschiedungen und überhaupt bei so ganz verschiedenen Dingen. Und ohne dass ich glaube, dass jeder den gleichen Zugang zum Thema Aufbruch und Veränderung hat, muss ich für mich bekennen, dass ich an Aufbrüche mag, dass ich Neuanfänge mag, dass ich neue Abschnitte mag und Entdeckungen. Und insofern bin ich froh, dass ich hier in der Gemeinde im Revitalisierungsprozess so ein bisschen unterwegs sein kann und immer mal wieder auch neue Dinge anstoßen darf, weil mir liegt das einfach. Und wenn wir uns heute ein bisschen Gedanken darüber machen, was es mit diesen Aufbrüchen eigentlich noch so auf sich hat, dann bin ich da vielleicht in gewisser Weise ein prädestinierter Mensch, weil ich das halt so mag. Und ich kann mich an ganz viele Momente erinnern, an solche ersten Momente. Am Dienstag hatte mein Sohn Geburtstag und wir haben seinen 22. Geburtstag gefeiert. Und in solchen Momenten, dann geht es ja schon mal so, dass man sich dann daran erinnert, wie das war damals vor 22 Jahren, als man das erste Kind zum ersten Mal im Arm hielt und da hin und her schaukelte und damit in eine neue Rolle hineinkommen musste. Ich erinnere mich an diesen zauberhaften Moment, als ich ihn das erste Mal in den Kinderwagen, den wir irgendwie ganz neu gekauft hatten, hineingelegt habe und mit ihm das erste Mal ohne seine Mutter spazieren fuhr. Ich glaube, sie erinnert sich auch, aber für sie war das nicht so eine gute Erfahrung. Aber das war eine ganz spannende Geschichte. Ich habe mich dieser Tage daran erinnert, dass ich seit 25 Jahren Pastor bin und dass es ganz, ganz viele erste Male gab. Das erste Mal überhaupt auf einer Kanzel zu stehen und zu predigen. Das erste Mal Bibelstunden zu halten. Das erste Mal Trauerfeiern zu machen, so aus heiterem Himmel, wo man damit eben umgehen muss, mit dem, was das Leben so bringt. Das ist keine freudige Geschichte. Das waren schwierige Anfänge, das waren schwierige erste Male. Und doch habe ich gemerkt, ich habe einen Zugang dazu. Und natürlich auch Hochzeiten und vieles andere mehr. Ich bin äußerst dankbar für viele berufliche Aufbrüche, die ich erlebt habe und Weiterbildung, die ich machen durfte, neue Aufgaben, die ich übernehmen konnte, Verantwortung. Und ich bin von Herzen dankbar für die Tausenden von Menschen, die ich im Laufe meines Berufslebens kennengelernt habe und denen ich entsprechend irgendwann zum ersten Mal begegnet bin. Aber wie schon gesagt, Veränderungen sind eben nicht jedermanns Sache. Und statistisch gesehen ist, glaube ich, die Mehrheit unserer Bevölkerung eigentlich eher zurückhaltend, was das Thema Aufbruch angeht. Ist eher zurückhaltend im Blick auf das, was Veränderungen angeht. Man kann Veränderungen ja auch sehr, sehr schwierig erleben. Wenn es im heutigen Gottesdienst aber um Aufbruch geht, dann ist es wie mit Hermann Hesses Gedicht Stufen. Das hieß ursprünglich mal transformieren. Transzendieren. Es geht hier nicht um eine mögliche menschliche Affinität zu Pioniersituationen, sondern es geht um ein notwendiges Durchschreiten von Lebensphasen. Das lohnt sich mal in diesem Gedicht zu lesen, wenn ihr literarisch da Spaß dran habt. Aber ihr könnt auch einen anderen Weg finden, den biete ich euch gleich an, indem wir in die Bibel gucken und noch was viel Besseres finden. Aber es geht eben darum, tatsächlich zu sagen, wir bejahen, dass das Leben verschiedene Phasen hat. Dass wir immer wieder neu herausgefordert sind, mit dem Vorfindlichen umzugehen. Und darum heißt es bei Hesse in dem viel zitierten Bon Mot, wie man so schön sagt, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und hilft zum Leben. Und später heißt es dann, wohlan denn mein Herz, nimm Abschied und gesunde. Das Neue, der Aufbruch, das ist nicht ein Selbstzweck oder ein Ziel, sondern es ist Teil eines Weges, wie wir ihn hier auch sehen können, hin auf ein größeres Ziel. So ist mit jedem Aufbruch eben auch verbunden, Nicht nur ein Ja und ein mutiges, oh ja, okay, zu etwas Neuem, Unbekannten zu finden, sondern es ist immer auch ein Ja, etwas Vertrautes und etwas Gewohntes loszulassen und aufzugeben. Im heutigen Predigttext ist von unseren Vorgängern die Rede. Und das ist ja auch schon mal wichtig, sich das bewusst zu machen. Wir sind gar nicht die Ersten, die hier uns in Gemeinde versammeln. Wir sind gar nicht die ersten Christen, die irgendwie erreicht wurden, sondern es gab schon ganz viele vor uns. Und es geht heute um die ersten unserer Vorgänger auf diesem Weg. Der Evangelist Johannes erzählt darin von den Aufbrüchen der ersten Jünger. Ich lese uns aus Johannes 1, die Verse 35 bis 51. Am nächsten Tag stand Johannes mit zwei seiner Jünger wieder dort. Also zum Hintergrund, Johannes der Täufer war ja einer, der in der Wüste war und gepredigt hat. Und seine Idee, seine Botschaft war, da kommt einer, der ist dann wirklich der Messias, der ist der Gesandte, der ist der, der uns verheißen ist. Also Johannes steht da und hat ein paar Jünger um sich geschart, die von ihm lernen wollten, die irgendwie davon was mitbekommen konnten, die seine Sehnsucht teilten. Am nächsten Tag stand Johannes mit zwei seiner Jünger wieder dort. Und als Jesus vorbeiging, schaute Johannes ihn an und sagte, seht doch, das ist das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten die Worte und folgten Jesus. Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Da fragte er sie, was wollt ihr? Sie antworteten, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er forderte sie auf, komm und seht selbst. Und da gingen sie hin mit ihm und sahen, wo er wohnte. Sie blieben den ganzen Tag bei ihm. Das geschah etwa um die 10. Stunde. Andreas war einer der Jünger, die Johannes gehört hatten und die Jesus gefolgt waren. Er war aber der Bruder von Simon. Andreas traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Christus. Er brachte Simon zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Dich wird man Kephas nennen, das heißt übersetzt Petrus und bedeutet Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Da traf er Philippus. Jesus sagt zu ihm, folge mir. Philippus kam aus Bethsaida, das ist die Stadt, aus der auch Andreas und Petrus stammten. Philippus sucht Nathanael auf und sagt zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Da fragte ihn Nathanael, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus antwortete, komm und sieh selbst. Als Jesus Nathanael zu sich kommen sah, sagte er über ihn, das ist ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Da fragte ihn Nathanael, woher kennst du mich? Jesus antwortete, noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Nathanael erwiderte, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete, glaubst du das, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum gesehen habe? Du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Und er sagte zu ihm, Amen, Amen, das sage ich euch. Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes werden vom Menschensohn zum Himmel hinaufsteigen und von dort wieder zu ihm herabsteigen. Soweit der Text. Wow, dieser Text setzt wirklich in Bewegung. Zuallererst meine zugegeben etwas stereotype Vorstellung von den Jüngern damals. Wenn ich den Text so lese, dann merke ich, diese Vorstellung, die ich von den Jüngern damals habe, ist ganz schön schräg. Weil meine Vorstellung von den Jüngern damals ist immer so eine, ach, ich wäre so gerne damals dabei gewesen. Die, kollektiv gedacht, Jünger, die hatten das gut. Die waren so ganz nah dran. Für die war alles sofort komplett klar. Und ich bin weit weg. Aber für mich sind die Jünger immer so eine homogene Masse, die einfach dabei waren. Und wenn ich diesen Text vor Augen habe, dann merke ich, das ist ja ganz anders. Das ist ja vollkommen anders, wie unterschiedlich diese Jünger hier sind. In dieser Vorstellung der Jünger von damals waren sie eben bei mir immer alle gleich, aber hier sind sie ganz individuell. Es sind sehr unterschiedliche Berufungsgeschichten. Jesus variiert hier nicht aus rhetorischen Gründen, wie er seine Jünger anspricht, sondern er geht ganz auf die unterschiedlichen Bedürfnislagen der einzelnen Personen ein, die später zu seinen Jüngern werden. Ganz am Anfang steht in dieser Geschichte Johannes der Täufer. Sein Thema ist die Schuld der Menschen. Seine Lebensrolle ist, den Menschen einen Umgang mit ihrer Schuld zu ermöglichen. Das ist etwas, was Johannes quält. Johannes sieht die Menschen in seinem Umfeld und er sieht, wie krumm sie gehen, wie belastet sie sind von dem, was sie ja im Gedanklichen wie auch im Körperlichen vielleicht mit sich herumschleppen. Und er merkt, das ist irgendwie nicht auszuhalten und ich bin dazu verpflichtet, irgendwie einen Weg zu weisen. Und dann weiß ich den Weg, der mir irgendwie gegeben ist, darauf hinzuweisen, da kommt einer, der wird euch heil machen. Da kommt einer, da kommt das Lamm Gottes, da kommt der, der euch die Last von den Schultern nimmt. Darum ist er da und sagt, was kann ich tun? Er kann ihnen die Last ja nicht von der Schulter nehmen, aber er sagt, okay, jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Jeder Weg beginnt damit, dass man sich etwas bewusst macht. Und er sagt, okay, liebe Leute, tut Buße. Tut Buße, denn das ist schon mal der Anfang. Dann wisst ihr, es darf anders werden. Dann werdet ihr euch bewusst, ihr müsst das loswerden, diese Last, die da auf euch ist. Und deswegen steht er da in der Wüste und predigt das. Und wenn die Leute kommen und sagen, ja, stimmt, du hast recht, dann nimmt er sie und tauft sie und sagt, wir spülen mal runter, was da gewesen ist. Und jetzt warten wir auf den, der kommt und der das dauerhaft macht, damit ihr nicht nächste Woche wieder hier stehen müsst und wieder eure Last loswerden müsst. Er hilft den Menschen, die eigene Begrenztheit und Verstrickung anzuerkennen und eine Haltung der Umkehr zu etablieren. Nicht einfach ein immer weiter so, nicht einfach ein Ignorieren der Tatsachen, sondern ein Adressieren dessen, ja, wir sind belastet von dem, was uns Tag für Tag so passiert, was wir Tag für Tag machen und eben nicht immer richtig machen. Sein Taufangebot verkörpert den kulturell etablierten Reinigungsritus, nur dass darin zum Ausdruck kommt, dass es im Grunde eine fortwährende Reinigung braucht, weil alles Büßen zwar vielleicht mein Bewusstsein langsam verändert, aber nicht das ewige Scheitern im Leben verhindert. Johannes sieht Jesus und er erlebt Jesus und er wird darauf aufmerksam, dass Jesus der ist, auf den er wartet. Und er sieht seine Verkündigung am Ziel. In Jesus sieht er das Lamm Gottes, was in unseren Augen ein bisschen merkwürdig klingt. Den Vegetariern und Veganern unter uns noch viel mehr als allen anderen. Das ist, was sollen wir mit einem Lamm anfangen? Ja? Also nicht jeder mag das, aber damals war das eben eine wohlvertraute Chiffre dafür, dass das Lamm eben in der Tempelliturgie das stellvertretende Opfer eines jungen Jungtiere oder eines reinen Jungtieres als Kompensation für die eben nicht aus der Welt zu schaffende Schuldenlast bedeutet. Und die Begegnung mit Jesus vermittelt Johannes das befreiende Gefühl, die befreiende Zuversicht, endlich ist Erlösung möglich. Die Vorläufigkeit seines Aufrufs zur Buße bleibt nicht länger eine Sensibilisierung für ein Problem, sondern nun gibt es endlich einen Lösungsweg dafür. Und er entdeckt es in dem Moment, wo Jesus einfach nur bei ihm vorbeigeht. Der Aufbruch für Johannes ist der, dass er seine Jünger ziehen lässt. Er sagt, okay, irgendwie bin ich am Ziel, ich höre noch nicht auf zu erzählen, weil die Last der ist immer noch auf den Menschen, aber jetzt weiß ich, auf wen ich hinweisen kann. Und liebe Jünger, die ihr hier hinter mir steht, geht mit ihm. Er ist der Weg, er ist das Licht, er ist das Lamm Gottes, das die Sünde, die Last von euch nimmt. Und die beiden Jünger? Ja, die haben das verstanden. Die beiden Jünger machen sich auf den Weg und ziehen mit Jesus. Aber das ist schon ziemlich spannend, weil wenn wir genau hinsehen, dann stellen wir fest, dass die Jünger, die beiden von Johannes, die dann mit Jesus gehen, etwas anderes finden als das, worauf Johannes gewartet hat. Ist euch das aufgefallen? Die haben gar nicht auf das Lamm Gottes gewartet, sondern als sie Jesus nachfolgen und mit ihm unterwegs sind, ist ihre Frage nicht die, bist du das Lamm Gottes, sondern sie sagen, du bist unser Rabbi. Das heißt, wir wollen von dir lernen, wir wollen mit dir unterwegs sein und von dir irgendwie einen Weg finden, wie wir mit unserem Leben klarkommen, wie wir uns vernünftig vorbereitet orientieren können im Leben. Wie können wir gut und erfüllend leben? Und ja, wo genau können wir jetzt eigentlich in die Schule gehen? Wo wohnst du, Jesus? Die Schule des Johannes war eben die an den Taufplätzen irgendwie da in der Nähe des Jordans. Und Jesus verprellt sie ein kleines bisschen und sagt, ei, kommt und seht, guckt's euch an. Macht euch mit auf den Weg, weil ich habe gar keinen Ort, sondern das, worum es geht, das, was es zu lernen gilt in eurem Leben, ist nicht etwas, was an einen bestimmten Ort gebunden ist. Das ist nicht eine bestimmte Erfahrung, sondern das, was es zu lernen gibt von mir, ist, dass wir miteinander unterwegs sind und dass ihr lernt, mit den Situationen unterwegs klarzukommen. Kommt und seht. Er bleibt ihnen damit nicht eine Antwort schuldig, sondern sein Unterwegssein steht gerade dafür, dass es nicht länger immer wieder zu den vertrauten Plätzen des Scheiterns und Bekennens zurück muss, sondern dass es darum geht, auch neue Orte hinter der Buße zu entdecken. Wenn Vergebung passiert ist, dann heißt es eben nicht zu sagen, ja, dann lass uns wieder sündigen, damit wir das nächste Mal wieder Vergebung bekommen, sondern dann heißt es aufzubrechen in eine veränderte Verhaltensweise. Anders ausgedrückt, der Rabbi Jesus unterrichtet alle Fächer und alle Altersstufen. Die Lehrer von uns wissen, was ich damit meine. Das versteht einer der beiden bis dahin namenlosen Jünger, nämlich Andreas. Andreas hat das verstanden und er hat einen Bruder, der heißt Simon, und Simon interessiert sich offenbar sehr intensiv für die politische Perspektive. Er wartet nicht auf das Lamm Gottes und er wartet auch nicht auf den Rabbi, sondern er wartet auf den verheißenen Messias, den kommenden Herrscher der Welt. Dessen Sehnsucht ist eine andere Welt. Also Simons Sehnsucht ist eine andere Welt. Und Andreas wird deutlich, dass dieser Jesus auch Antworten auf die Fragen seines Bruders hat. Und deswegen geht er zu ihm hin und sagt, komm mal mit. Und Simon lässt sich zu Jesus führen, heißt es. Also es ist ganz interessant, dass Andreas Simon zu Jesus führt. Ist mal ganz spannend, wenn wir darüber nachdenken, was es heißt, Menschen zu Christus zu führen. Ja? Aber das nur am Rande. Also Simon lässt sich führen und er begegnet Jesus und sein Thema wird vom Messias auch unmittelbar aufgegriffen. Denn der, dem er eigentlich so diesen Herrschaftsanspruch gerne abspüren möchte, macht genau das. Und er sagt, okay, hey, du bist Simon. Du bist jetzt nicht mehr Simon, sondern jetzt bist du Kephas, jetzt bist du Petrus. Du kriegst einen neuen Namen, ich mache mal meine Herrschaft gerade klar, ich gebe dir eine neue Rolle für dein Leben. Ich mache mal gerade klar, was deine Perspektive künftig sein soll. Und aus Simon wird der Fels, Petrus. Und so, der so neu bekannte Petrus, wird Teil der Veränderung, die er so dringend erhofft hat. Er wollte, dass sich Dinge verändern und nun ist er mit eingebettet in das, was er so herbeigehofft hat. Und die Geschichte von Jesus geht weiter. Als nächstes wird uns von Philippus und Nathanael berichtet. Philippus war einer der religiösen Menschen. In der Verkündigung seiner Synagogengemeinschaft war ihm die Verheißung aufgefallen, dass ein Prophet kommen sollte. Also nicht ein Lamm und nicht der Messias und auch nicht der Rabbi, sondern es sollte ein Prophet kommen. Und zwar einer, der eben deutlich macht, wie kann ich eigentlich in meinem Alltag die Stimme Gottes richtig hören? Das ist ja die Rolle der Propheten, ne? Dass man sagt, Mensch, wie spricht Gott eigentlich? Wie macht er das? Und deswegen war das eben für Philippus so eine Sache. Das Sprachrohr Gottes, der den Menschen, zumindest denen, die dafür offen waren, seine Ideen, seine Aufträge, seine Wegweisung vermitteln sollte. Und Philippus hört Jesus ein kleines bisschen und merkt, genau das ist er, der ist es. Er braucht nicht lange, um das zu entdecken, dass Jesus genau dies tut. Und dessen kurze Aufforderung, folge mir nach, löst bei ihm sofort Resonanz aus. Und er ist begeistert und eingenommen und macht sich mit ihm auf den Weg. Doch halt bevor er losgeht, fällt ihm ein, da ist ja noch mein Bruder, der Nathanael. Und Nathanael, der erwartete schon auch irgendwie so diesen Propheten, aber ganz so leichtgläubig wie Nathanael war er eben nicht, oder nein, ganz so leichtgläubig wie Philippus war Nathanael nicht, sondern eher rechtgläubig. Kennt ihr den Unterschied? Leichtgläubig, rechtgläubig. Da braucht man immer das richtige Schriftwort dazu. Da braucht man immer, dass man eine Checkliste abhaken kann und sagen kann, korrekt, korrekt, 100%, okay, genau so ist es. Und so einer ist der Nathanael. Für ihn musste der Erwartete einer intensiven Überprüfung standhalten. Und bei dem, den sein Bruder da nahe mitgebracht hatte oder den er ihm nahe bringen wollte, stimmte ja scheinbar schon der Lebenslauf nicht. Denn er wusste, Nathanael, das konnte er ja in der Bibel bei Mose nachlesen, dass der kommen sollte, eben einer ist, nicht bei Mose nachlesen, er konnte es in der Schrift nachlesen, dass der kommen sollte, eben aus Bethlehem kommt und nicht aus Nazareth. Und wenn jetzt Jesus aus Nazareth der neue Prophet sein sollte, war für ihn klar, hey, ich bin raus, das ist er nicht. Der Verheißene würde aus der Stadt Davids aus Bethlehem kommen. Und auch auf ihn und seine Weltsicht geht Jesus individuell ein. Er geht ja mit. Er hat seine Zweifel, er ist irgendwie ein bisschen, das glaube ich dir noch nicht so ganz. Und dann kommt Jesus auf ihn zu und macht das, was man mit solchen Rechtgläubigen machen muss, nämlich sagen, das ist ein aufrechter Israelit. Das ist einer, der nimmt es wirklich genau und das ist gut so. Das kann man ja wertschätzen, dass das so ist, wie die Dinge sind. Dass man die Checkliste durchgeht und sagt, ich bin halt ein bisschen pingelig, aber es steht ja nun mal hier, der Prophet soll einer sein, der aus Bethlehem kommt. Und Jesus geht drauf ein und sagt, hey, das ist wirklich ein Aufrechter. Er hat noch gar nicht ihn angesprochen, die haben sie noch gar nicht kennengelernt, aber er geht auf ihn zu und sagt, was für ein aufrechter Israelit. Und dann sagt er, woher kennst du mich? Ja, Mensch, Nathanael, ist alles gut. Also ich habe dich ja da schon unter dem Baum sitzen sehen. Und dann merkt er, da ist noch ein bisschen mehr. Ne? Also dafür gab es keine Checkliste. Und plötzlich ist Nathanael auch im Boot und folgt Jesus nach. Es geht heute um das Aufbrechen. Es geht um das Loslassen und das Losgehen. Und es geht um Gottes Willen. Und die gute Botschaft dabei ist, wenn Christus uns ruft, dann holt er uns, dann holt er dich und mich und dich und dich und dich genau da ab, wo wir gerade stehen. Wir müssen nicht erst irgendwas werden, damit uns sein Ruf irgendwie erreicht. Und wir müssen nicht zu einem Kollektiv verschmelzen, was irgendwie bedingungslos sagt, ja, wird schon richtig sein. Sondern wenn Gott uns zum Aufbruch ruft, dann geht es darum, dass er jeden Einzelnen von uns individuell anguckt. Und wenn wir uns als Gemeinde fragen, Herr, wohin willst du eigentlich mit uns in den nächsten Jahren gehen? Dann ist das nicht ein Ding, wo man sagen kann, na, das delegieren wir mal besser an irgendeinen Kreis. Dann ist das nicht eine Geschichte, die mit uns irgendwie nichts zu tun hat und wir dann irgendwann entscheiden, mache ich da mit oder eher nicht, gehe ich in Opposition, mache ich irgendwas anderes, verlasse ich den Laden. Sondern dann kommt es darauf an, wie wir uns dazu verhalten. Und es kommt darauf an, was Christi Botschaft für dich und für dich und für dich ist. dass wir merken, er ist da und will uns ansprechen. Und wenn er uns gemeinsam dazu bringen will, aufzubrechen und neu in den Blick zu nehmen, wofür er uns als Gemeinde gebrauchen will, dann sind wir alle Teil davon. Dann ist es genau so, dass er die, die die Sehnsucht haben, dass dieses und jenes passiert, genauso ihren Platz da drin haben, wie diejenigen, die sagen, dass wir uns aber auch um das kümmern müssen und dass wir diesen Aspekt mit im Blick haben. So wie er bei den Jüngern jede unterschiedliche Sehnsucht, jede unterschiedliche Frage, jede unterschiedliche Blickrichtung auf das Leben aufgenommen hat. Das ist die gute Nachricht, wenn wir über Aufbruch nachreden, dass wir nicht sagen, oh, jetzt wird es wieder unbequem. Und das kennt man aus Firmen, aus Unternehmen. Da gibt es Umstrukturierungen. Das kennt das manche von euch? Mal Hände hoch. Ja, ein paar kennen das. Ja, okay. Und dann gibt es irgendwann diese Situation, wenn man die 5. Restrukturierung vor sich hat, dann denkt man, ich schaffe auch die 7. Am Ende passiert ja doch nichts. Da tauscht man ein paar Sachen aus, da gibt es irgendwie ein neues Betriebssystem, da wird eine neue Farbe kreiert oder irgendwas, aber irgendwie bleibt am Ende doch alles beim Alten. Und das ist aber nicht ein Aufbruch, wie er im Glauben passiert. Es ist nicht so ein Aufbruch, wie er mit uns als Gemeinde umgeht. Es geht nicht darum, dass wir irgendeinen Aufbruch aussitzen können, sondern wenn wir uns als Gemeinde fragen, Herr, wo willst du in dieser Welt, in unserer Stadt mit uns etwas erreichen, dann sitzen wir mit ihm im Boot. Dann hat er uns angesprochen und dann spricht er uns an und sagt, hey, was ist dein Beitrag zu dem, wo wir hinwollen? Dann adressiert er die Fragen, die wir vorher im Kopf haben und dann nimmt er das auf, was wir an Sehnsucht haben und an Bedürfnis. Die Last, die wir haben, nimmt er von uns, um uns fähig zu machen, mitzugehen und das zu tun, was der Auftrag ist. Und Gerlinde hat das schön deutlich gemacht. Wir brechen auf und das ist irgendwie schön zuzusehen. Aber es geht ja nicht darum, zuzusehen, zu sagen, da kommt der Spargel raus, da kommt das, sondern wir müssen losgehen, wir müssen einen Schritt machen, wir müssen uns auf den Weg machen hin zu dem größeren Ziel, dass wir zu Christus kommen. Und dass wir dabei erleben, dass wir andere mitnehmen auf dem Weg. Genauso wie die Jünger das gemacht haben. Das ist ja schon verrückt. Auch die Jünger waren nicht ein verschworener Kreis. Die kannten sich so ein bisschen, aber sie kannten vor allem die Fragen, die die anderen hatten. Die kannten vor allem die Sehnsucht, die die anderen hatten. Die kannten vor allem die Last, die die anderen hatten. Und haben sich erinnert und haben gesagt, Moment mal, der Nathanael, der war doch auch auf der Suche nach so einem Propheten. Ja, und genau, der Simon, der war doch irgendwie auch immer so auf Krawall gebürstet. Der musste doch irgendwie so eine Idee kriegen, wie man auch was erreichen kann. Die Kunst des Politischen, die Kunst des Machbaren. Wie kann denn was passieren? Auf der Suche nach dem Herrscher der Welt. Und das gemeinsam, dieses gemeinsame Losgehen, ich fühle mich angesprochen, ich erlebe, wie Christus mir begegnet. Und das Zusammenspiel, dass er auch dem anderen, meinem Banknachbarn hier heute Morgen, der so ganz anders ist, oder die Banknachbarin, die so eine ganz andere Bedürfnislage gerade hat, in gleicher Weise individuell begegnet und dass trotzdem ein gemeinsamer Weg daraus wird. Schaut mal hier vorne, das ist nicht immer der gleiche Schuh. Das sind ganz viele verschiedene Schuhe. Ja, darum geht es, wir machen uns gemeinsam auf den Weg. Wir fragen gemeinsam danach, was Gott von uns heute eigentlich will. Wir fragen gemeinsam danach, Herr, was möchtest du mit uns erreichen an diesem Ort, in dieser Stadt? Welchen Menschen dürfen wir eine Hilfe sein, damit ihr Leben klarkommt? Und wie können wir alle am Ende eine Hoffnung teilen, die du allein uns geben kannst? Darum geht es. Aber wenn wir losgehen, dann heißt es immer auch, ich lasse was los. Dann heißt es immer auch, ich bewege mich weg von dem, wo ich jetzt gerade bin. Keiner der Jünger, die am Ende mit Jesus am Kreuz stehen oder die am Ende mit ihm in Emmaus zusammen sind oder irgendwo in Jerusalem das Osterfest erleben, sind Leute, die da hängen geblieben sind, was ihre ursprüngliche Sehnsucht war. Die sind eben weggekommen. die haben dann irgendwann verstanden, ja, Jesus ist nicht nur der Rabbiner, sondern der hat noch ein paar andere Themen. Der ist eben nicht nur der, der irgendwie die Last von uns nimmt, sondern ist auch einer, mit dem wir was gestalten können. Und das ist eine Herausforderung, die wir eben auch für uns nochmal durchatmen müssen. Dass wenn wir herausgefordert sind, als Gemeinde Gottes Willen zu tun und mit ihm auf dem Weg zu sein, dann kann das eben heißen, dass ich herausgefordert bin, dass ich auch zulasse, dass andere, dass Dinge, dass ich meinen Platz mal verlasse, dass ich mal meine Sicht auf die Dinge ein bisschen verändere, dass ich mit den anderen lerne, oh, da ist ja noch viel mehr zu entdecken. Wenn Christus uns ruft, dann holt er uns genau dort ab, wo wir gerade stehen. Er geht auf uns ein, was uns gerade umtreibt. Aber er führt uns eben, ohne in eine Panikzone einzutreten, auch dahin, davon weg. Ja? Also er lädt uns ein, auf dem Weg zu sein. Er vergewissert uns seiner einfühlenden Gegenwart, um uns dann allerdings zu neuen Ufern zu führen. Und das ist etwas, da sind wir wieder am Anfang. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und hilft zu leben. Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde. So hat es Hermann Hesse ausgedrückt. Ich würde es anders ausdrücken und ich würde es vor dem Hintergrund unseres Bibeltextes anders formulieren. Vertrauen wir uns wie die Jünger damals Jesus an und machen mit ihm Schritte in sein Reich, das größer ist als unsere begrenzte Vorstellung. Amen.